Hab gehört. Der Podcast der Herzog-August-Bibliothek.
Hallo und herzlich willkommen zu Hab gehört. Mein Name ist Marie Adler und es geht bei uns heute um MWW. MWW, das ist der Forschungsverbund Marbach-Weimar-Wolfenbüttel, in dem das Deutsche Literaturarchiv Marbach, die Klassikstiftung Weimar und die Herzog-August-Bibliothek seit 2013 zusammenarbeiten. Die Sammlungen der drei Institutionen umfassen über 500 Jahre deutscher Literatur-, Kultur- und Ideengeschichte. Die HAB verwahrt unter anderem bedeutende Handschriften aus dem Spätmittelalter und der frühen Neuzeit. In Marbach befinden sich rund 1600 Nachlässe und auch Vorlässe von Schriftstellern und Gelehrten und Weimar hütet unter anderem die Bestände der Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek sowie Handschriften im Goethe- und Schiller-Archiv. Das Ziel des Verbundes ist es, laut MWW-Webseite, die natürlich in den Shownotes verlinkt ist, ich zitiere, zukunftsweisende Impulse für die Zusammenarbeit in der geistes- und kulturwissenschaftlichen Forschung zu liefern. Was das genau bedeutet, erfahren wir heute von Ulrike Gleixner und Karin Reimann. Professor Dr. Ulrike Gleixner studierte mittelalterliche und neuere Geschichte. Sie wurde 1993 an der FU Berlin promoviert und habilitierte sich 2002. Seit 2007 ist Gleixner Leiterin der Abteilung Forschungsplanung und Forschungsprojekte und die zweite Stellvertreterin des Direktors der Herzog-August-Bibliothek. Außerdem ist sie außerplanmäßige Professorin an der TU Berlin. Ihre Forschungsschwerpunkte sind die frühneuzeitliche Kultur-, Wissens- und Geschlechtergeschichte sowie Religion und Emotion, Missionsgeschichte, die Kulturgeschichte des Pietismus und die Selbstzeugnisforschung. Dr. Karin Reimann studierte Kunstgeschichte in Berlin und Würzburg und wurde 2019 mit einer Arbeit zum Thema Buchdruck, Buchhandel und Buchillustration in Rom um 1600 promoviert. Seit 2022 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin der Herzog-August-Bibliothek im MWW-Projekt Weltwissen, das kosmopolitische Sammlungsinteresse des frühneuzeitlichen Adels, und zurzeit ist sie Stipendiatin des Landes Niedersachsen am Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München. Dort forscht sie zum polyglotten Buchdruck in der frühen Neuzeit. Hallo Ulrike, hallo Karin, schön, dass ihr da seid.
Hallo Marie, guten Morgen.
Hallo Marie, wir freuen uns.
Super, wir legen direkt los. Was sind für euch denn die wichtigsten Ergebnisse aus den letzten 10 beziehungsweise schon fast 11 Jahren MWW?
Also als Historikerin gehe ich gerne nochmal auf den Anfang zurück von MWW. Das war ja eine Initiative des Wissenschaftsrates. Der Wissenschaftsrat hat gesagt, in diesen drei Institutionen Marbach, Weimar, Wolfenbüttel liegt das wichtigste schriftliche Kulturerbe Deutschlands. Und diese drei Institutionen, die sollen mal was zusammen machen.
Die sollen das, jetzt mal.
Das war der Anfang. Und dann haben wir gemeinsam eine Perspektive entwickelt. Und zu der Zeit war sozusagen die neue Sammlungsforschung, analog wie digital, war also etwas, was brannte, was neu in die Forschung und auch in die deutschsprachige Forschung hineingekommen ist. Und das war für uns eine Riesenchance und hat ein großes Entwicklungspotenzial gehabt, dass die drei Institutionen, und ich spreche im Weiteren natürlich jetzt eher für die Herzog-August-Bibliothek, dass diese drei Institutionen sich in dieser Hinsicht entwickeln durften mit dem tollen Geld des BMBF, also mit dem Förderer, mit den Bundesmitteln, so dass wir wirklich Gelegenheit hatten und auch Ruhe hatten, in diese Forschungsrichtung analog wie digital hineinzukommen. Und in der zweiten Phase war dann ja die digitale Transformation der Sammlungsforschung, der große Auftrag. Zu den Ergebnissen des Forschungsverbundes gehören natürlich die Tagungen, die wir gemacht haben. Einerseits hat der ganze Verbund Tagungen zusammen gemacht, am Ende, in der Mitte und auch am Anfang. Und dann haben natürlich die Forschungsprojekte, die Fallstudien, eigene Tagungen gemacht, inhaltliche Tagungen. Und ich möchte vielleicht mit der ersten großen Tagung anfangen, die dann 2017 publiziert wurde in der neuen Reihe, die die Herzog-August-Bibliothek beim Wallstein Verlag begründet hat, Kulturen des Sammelns. Da sind jetzt aus der Perspektive von MWW 10 Bände erschienen. Und der erste Band dieser Reihe, über den würde ich gern kurz berichten. Titel Biografien des Buches. Erster Band, Wallstein Verlag, Kulturen des Sammelns, herausgegeben von der Herzog-August-Bibliothek. Das war eine Perspektive der materiellen Kulturforschung. Und wir haben dort ein Denkmoment von Igor Kopitow genommen, dass nämlich Objekte eine Geschichte und eine Biografie haben. Und dann haben wir bemerkt, oh, Bücher haben auch eine Biografie. Sie werden verändert, sie stehen an unterschiedlichen Orten, man nimmt sie auseinander, klebt sie neu zusammen, sie bekommen neue Umschläge, Personen, die sie besitzen, schreiben etwas rein, nehmen etwas auseinander. Über die Reformation werden ganze riesige Pergamentbeschriftungen wertlos, die werden dann als Umschlag genommen für neue Bücher. Also die Wanderung der Bücher, aber auch ihre materielle Perspektive hat diese große Tagung, die 2017 dann publiziert wurde, bestimmt. Und wir haben damals mit William Sherman zusammengearbeitet. Der hatte die Keynote und das war eben auch in einem Kontext. Sherman hatte als erster im Grunde genommen auf diese materielle Perspektive von Büchern in großem Rahmen aufmerksam gemacht. Das heißt, wir hatten bei dieser Tagung auch ein sehr internationales Publikum und das war eine große und ich würde auch sagen, sehr erfolgreiche Tagung. Das Buch ist sehr umfangreich und versammelt viele Perspektiven und viele Autoren und Autorinnen aus den Häusern, aber eben auch darüber hinaus.
Genau, und vielleicht auf der Ebene der Ergebnisse, die wir jetzt nach 10, fast 11 Jahren haben, fand ich sehr, sehr spannend, dass wir es tatsächlich, glaube ich, geschafft haben, sehr unterschiedliche Bestände, die in ganz Deutschland verteilt sind, mit einer gemeinsamen Fragestellung zu bearbeiten. Also es sind so Bestände wie zum Beispiel Goethes Bibliothek, eine Computerspielsammlung als Born Digitals, aber auch zum Beispiel die Wolfenbüttler Bibelsammlung, dass wir diese Bestände zusammengebracht haben und gemeinsame Fragestellungen entwickeln konnten.
Was für tolle Gegensätze das sind. Goethes Bibliothek und eine Computerspielsammlung. Das macht auf jeden Fall erstmal neugierig.
Genau, und dass wir es wirklich geschafft haben, da eine Fragestellung zusammen zu entwickeln und zusammen auch zu diskutieren. Das ist ja nicht immer der Fall, dass man aus so unterschiedlichen Richtungen kommt und konstruktiv diskutieren kann.
Was war dann da die gemeinsame Fragestellung nochmal genau?
Wie wir mithilfe der digitalen Sammlungsforschung diese Bestände bearbeiten, was für Fragestellungen wir stellen können. Und daraus hat sich dann ja auch das Prinzip entwickelt, dass wir im Rahmen von MWW drei Forschungsgruppen hatten zu den großen übergreifenden Fragestellungen Ökonomie, Provenienz und Raum. Davon war die Gruppe Ökonomie an der Herzog-August-Bibliothek angesiedelt, wo wir dann auch hausübergreifend diskutiert haben und auch mit externen ExpertInnen diese Fragen diskutiert haben.
Vielleicht kannst du darauf einmal ganz kurz eingehen. Ökonomie, Provenienz und Raum. Bei uns an der HAB war es die Ökonomie. Was bedeutet das im Zusammenhang mit der Sammlungsforschung? Ein ganz kurzer Abriss, es ist wahrscheinlich viel zu groß, um es jetzt in einem Satz zu beantworten, aber vielleicht kannst du es versuchen.
Dass Sammlungen grundsätzlich ökonomisch sind, ist, glaube ich, offensichtlich. Jeder, der eine Sammlung anlegt, handelt automatisch ökonomisch, aber das ist ein Forschungsfeld, das lange hinten an stand gegenüber anderen Fragestellungen, die man an die Sammlung hatte, eher inhaltliche Fragestellungen. Und es gab in den letzten Jahren eine Richtung, sich in diese Frage einzuarbeiten. Da haben wir einen Bestandteil geleistet, das haben aber auch andere gemacht. Und was wir an der Herzog-August-Bibliothek da, glaube ich, beitragen konnte, ist der Fokus auf die vormoderne Sammlungsökonomie. Vorher wurde viel auch im Rahmen der Sammlungsökonomie des 19., 20., 21. Jahrhunderts geforscht. Wir haben wirklich den Fokus gelegt auf die vormoderne Sammlungsökonomie.
Wie ist denn MWW, also dieser Forschungsverbund, konkret an der Herzog-August-Bibliothek sichtbar geworden in der alltäglichen Arbeit?
An der Herzog-August-Bibliothek hatten wir, wie auch an den beiden anderen Häusern im Verbund MWW, zwei Fallstudien angesiedelt, die sich mit unterschiedlichen Ausrichtungen der digitalen Sammlungsforschung anhand der Herzog-August-Bibliothek und ihrer Bestände beschäftigt haben. Das ist zum einen eine Fallstudie zu Gelehrtenbibliotheken gewesen und zum anderen die Fallstudie, in der ich gearbeitet habe, Weltwissen, das kosmopolitische Sammlungsinteresse des frühneuzeitlichen Adels. In dieser Fallstudie haben wir vor allem Fürstinnenbibliotheken des 18. Jahrhunderts rekonstruiert, die im 18. Jahrhundert in die Bestände der Herzog-August-Bibliothek eingegangen sind. Dort heute großteilig nicht mehr sichtbar sind, weil sie im Rahmen der mittleren Aufstellung verschwunden sind, aber natürlich noch als Bestände im Haus sind. Aber wir konnten diese Bibliotheken anhand von erhaltenen Katalogen vor allem rekonstruieren.
Ihr habt es eben schon angesprochen. Ein erklärtes Ziel der zweiten Förderphase war es ja, ich zitiere, die Sammlungsforschung und Erschließung mithilfe der in den Digital Humanities, DH, entwickelten Verfahren technisch und methodisch auf neue Fundamente zu stellen. Was bedeutet das in der Praxis?
Also für die Praxis bedeutet es natürlich, dass es einmal um digitale Arbeitsprozesse geht, dann um die digitale Erschließung und Erforschung von Beständen, dann natürlich um die Präsentation von Beständen und die große Frage der digitalen Archivierung dieser digitalen Ergebnisse. Das ist ja eine große Herausforderung, vor der alle Kulturinstitutionen stehen, die Sammlungen haben. Wie sichern Sie Ihre digitalen Transformationen, Ihre digitalen Ergebnisse, auch vor dem Hintergrund, dass das sehr viele Ressourcen beansprucht?
Im Rahmen der praktischen Arbeit in unseren Fallstudien, unseren Forschungsprojekten, haben wir in der zweiten Förderphase von MWW die schönen Ergebnisse gehabt, dass unser virtueller Forschungsraum mehr zu einem digitalen Labor geworden ist. Das heißt, es gab eine agile Toolentwicklung zur Datenmodellierung und Visualisierung, die die Arbeit mit den erhobenen Daten in unseren Forschungsprojekten viel, viel flexibler gestaltet hat. Wir hatten sehr gute Zusammenarbeit mit den Kolleginnen in Weimar vor allem dazu. Und natürlich haben wir auch sehr drauf gehofft, und das ist jetzt umgesetzt worden, dass die Daten A Langzeit gespeichert und Langzeit verfügbar sind. Diese Daten sind jetzt an das Deutsche Literaturarchiv Marbach gegangen und werden dort langfristig zur Verfügung gestellt.
Vielleicht darf ich da nochmal nachhaken. Unter Tools zur Visualisierung von Forschungsdaten kann ich mir aktuell noch so ganz wenig vorstellen. Kannst du da ein Beispiel nennen? Was wird da visualisiert? Wie sieht das dann aus?
Wir können zum Beispiel die Daten, die wir in unserem Forschungsprojekt zu Fürstinnenbibliotheken des 18. Jahrhunderts erhoben haben, räumlich visualisieren. Wir können zeigen, wo wurden die Bücher, die wir untersucht haben, gedruckt. Wir können zeigen, wann wurden diese Bücher gedruckt. Wir können eine Art Zeitstrahl zeigen. Wir können zeigen, welche Autoren sind vorhanden, welche Sprachen sind vorhanden und das alles im Rahmen von Grafiken. Das heißt, auch für Leute, die nicht wahnsinnig tief in diesen Daten drin sind, sieht man auf den ersten Blick, was dort vorhanden sein könnte.
Spannend. Zum Stichwort DH, Digital Humanities. Die ZFDG, die Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften, ist ja auch ursprünglich ein Kind des Forschungsverbunds. Könntest du, Ulrike, kurz von der Zeitschrift erzählen?
Ja, sehr gern. Allerdings würde ich gerne von den beiden Zeitschriften erzählen, die der Verbund hervorgebracht hat. Quasi in der Vorphase des Verbundes wurde die Zeitschrift für Ideengeschichte begründet von den drei Institutionen, also eine höchst analoge Zeitschrift. Hier geht es um die Kulturgeschichte von Ideen, aber eben auch um die Ideengeschichte im engeren Sinne. Zum Beispiel das neue Heft Eastern Underground. Also arbeitet nochmal auf Ideen und kulturelle Aktivitäten im Ostblock, also unter den Bedingungen einer totalitären Gesellschaft vor der Auflösung des Ostblocks. Hochinteressantes Heft. Oder wir hatten im letzten Jahr ein Heft Große Männer 23. Da ging es darum, um den Befund, dass große Politiker und auch Diktatoren häufig von ihrer Statur her sehr kleine Männer sind. Und über diese Spannung startete das Heft sozusagen aus einer Körper- und Ideengeschichte. Aber kommen wir zur ZFDG. Die ZFDG ist dann wirklich auch ein Kind des Forschungsverbundes, also die Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften. Die feiert demnächst ihr 10-jähriges Jubiläum. Diese Zeitschrift, die Redaktion und auch das Machen dieser Zeitschrift, obwohl es eine digitale Zeitschrift ist, ist an der Herzog-August-Bibliothek angesiedelt. und wird nach dem Ende des Verbundes eben auch mit Hilfe von Mitteln aus dem Land Niedersachsen fortgeführt. Also das Land tritt in gewisser Weise auch für bestimmte Dinge im Verbund ein, die fortgesetzt werden sollen. Die ZFDG ist eine, würde ich sagen, besondere Zeitschrift. Ich sagte schon, es geht hier um die Forschungsperspektive der Digitalität in der Geisteswissenschaft. Also alles, was mit digitalen Methoden primär arbeitet, wird sehr in der Sprach- und in der Literaturwissenschaft realisiert. Und natürlich ist diese Zeitschrift also im Kontext eines Diamond Open Access angesiedelt. Das heißt, es gibt keine Kosten und keine Zugangsbeschränkungen. Und was sehr wichtig ist, das Selbstverständnis dieser digitalen Zeitschrift ist also, die bezeichnet sich als community driven und unabhängig. Also von denjenigen aus wird es weiterentwickelt, die eben auch darin schreiben. Das ist die ZFDG.
Du hast jetzt wahnsinnig viele spannende und auch ganz modern klingende Stichworte genannt, die du schon gut erklärt hast. Wer noch mehr darüber wissen will, darf gespannt bleiben, denn vermutlich haben wir auch bald eine Podcast-Episode zur ZFDG, ganz spezifisch. Aber das wird noch etwas dauern. Genau, jetzt bleiben wir erstmal bei MWW. Zwischen Marbach, Weimar und Wolfenbüttel liegen ja etliche Kilometer. Wie kann ich mir denn die projektübergreifende Zusammenarbeit zwischen den Häusern vorstellen?
Also wenn ich das nochmal uns in Erinnerung rufen darf, also das Reisen von Gelehrten, von Intellektuellen ist ja eine Kultur, die seit der frühen Neuzeit existiert. Gelehrte, Intellektuelle besuchen sich, auch wenn das im 16. Jahrhundert vielleicht nur ein einziges Mal möglich war. Aber diese Kultur, zu Gesprächspartnern hinzufahren, die zu kennenzulernen und dann in einen brieflichen Kontakt zu gehen, ist eine ganz alte Kultur und gehört eigentlich wirklich zur Gelehrtenkultur. Die MWW, also Marbach, Weimar, Wolfenbüttel, liegen im deutschen Gebiet relativ auseinander. Und natürlich war es eine Herausforderung, sich in Präsenz zu besuchen. Und der Beginn war ja auch vor Corona 2013. Das heißt, da war man noch nicht so eingeübt in Online-Treffen. Das gehörte noch nicht so zur Normalität. Und in dieser Phase gab es Forschungsprojekte, wie zum Beispiel die Autorenbibliotheken. Da hatten drei Teilprojekte in jedem Haus eins, war an diesem großen Autorenbibliothekenprojekt angesiedelt. Also Wolfenbüttel hat frühneuzeitliche Gelehrtenbibliotheken untersucht. In Weimar wurde Goethes Privatbibliothek untersucht. Und in Marbach ging es um Bibliotheken, die nach 1933 durch Krieg und Flucht, also in Zerstörung, in Auflösung gerieten. Teilweise konnten die mitgenommen werden an den Ort der Emigration, aber teilweise blieben sie eben auch zurück und wurden dann, wenn die Personen überlebten, nach dem Krieg wieder zusammengeführt. Diese drei Forschungsprojekte, Autorenbibliotheken, haben das, glaube ich, unheimlich gut geschafft, sich häufig zu treffen und dann gemeinsame Fragestellungen zu entwickeln. Über diese drei Orte hinweg haben die das sehr gut in den Griff bekommen.
Was wir als Projekt der digitalen Sammlungsforschung natürlich haben, was gerade schon erwähnt wurde, war ein virtueller Forschungsraum, was ein schönes Tool ist, um sich virtuell sehr schnell austauschen zu können. Was man darüber aber natürlich nicht vergessen darf, was Ulrike gerade auch schon erwähnt hat, ist, dass es sich bei unseren Forschungsgegenständen um physische Gegenstände handelt, die räumlich verortet sind. Und zwar nicht nur in einer Institution, in einer Sammlung. Im Fall von Wolfenbüttel ist das zum Beispiel die Herzog-August-Bibliothek, die in Beziehung steht zum Schloss, die in Beziehung steht zum Staatsarchiv, die in Beziehung steht zum Herzog-Anton-Ulrich-Museum in Braunschweig. Und da war es sehr, sehr wichtig, dass wir uns im Rahmen von MWW wirklich vor Ort getroffen haben, im Rahmen von Verbundtreffen, im Rahmen der Treffen der Forschungsgruppen und diese Fragen vor den Objekten vor Ort diskutieren konnten, um diese räumliche Episode dazu zu kriegen. Was das Thema von MWW nach außen geöffnet hat, waren die drei Sommerschulen, die wir im Rahmen von MWW veranstaltet haben, eine an jedem Standort. Und im Juli 2022 haben wir in Wolfenbüttel eine Sommerschule zum Thema Was ist der Wert der Dinge? Konzepte einer Sammlungsökonomie veranstaltet, wo wir mit 15 DoktorandInnen und fortgeschrittenen Studierenden unsere Fragen diskutiert haben, wo wir nochmal ganz neue Perspektiven auf unsere Fragestellung entwickeln konnten.
Das klingt schon nach vielen Gewinnen, die man aus der Zeit mitgenommen hat. Ulrike, du hast auch schon Herausforderungen genannt. Vielleicht könnt ihr da nochmal zusammenfassen. Was waren für euch die größten Herausforderungen und aber auch die Learnings und Gewinne aus dieser Zusammenarbeit?
Zu den großen Herausforderungen gehörte sicher zunächst, die Häuser kennenzulernen. Und damit verbunden war natürlich auch die Bestände der anderen Häuser kennenzulernen. Und damit verbunden war natürlich, gemeinsame Fragestellungen zu entwickeln und dabei Epochengrenzen zu überschreiten. Und das ist gerade auch für jüngere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, wenn ich das sagen darf, nicht ganz so einfach, also den Horizont der eigenen Frage auf ganz Material anzuwenden, was 400 Jahre jünger ist, oder zu überlegen, ob diese Frage dann noch relevant ist. Dieses Wagnis, sozusagen Fragen zu stellen, die in einer Perspektive von 500 Jahren relevant sind, dazu bedarf es auch einiger Erfahrung, um dieses Wagnis eingehen zu können. So denke ich, dass es für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Forscherinnen und Forscher in den Projekten eine große Herausforderung war, die Epochengrenzen wirklich zu überschreiten. Und als frühe Neuzeitlerin kann ich noch sagen, dass es für die Neuzeitler auch häufig eine gewisse Reserviertheit gegenüber den vormodernen Epochen gibt, weil man sozusagen skeptisch ist, ob es da überhaupt irgendwas Interessantes zu entdecken gibt. Also die Zeitgeschichtler und modernen Historikerinnen und Historiker oder Geisteswissenschaftler sind häufig sehr skeptisch, ob es in der frühen Neuzeit oder gar im Mittelalter irgendetwas Relevantes für sie gibt, weil sie doch noch ein Geschichtsverständnis haben, das sozusagen linear ist und von sozusagen sehr dunkel in immer hell geht. Das ist natürlich, wenn wir das 20. Jahrhundert angucken mit seinen unglaublichen Grausamkeiten und unsere Gegenwart wieder, hat es überhaupt gar keine Relevanz, spielte aber natürlich früher in Ausbildungsphasen eine Rolle.
Da bin ich gespannt, ob wir jetzt Leser- oder HörerInnenbriefe bekommen von modernen HistorikerInnen, die da vielleicht anderer Meinung sind. Aber wir werden sehen.
Also wenn ich das sagen darf, es ist eine Erfahrung. Das ist keine These, sondern ich spreche ja von den Herausforderungen und unseren Erfahrungen.
Und ich stimme dir total zu, Ulrike. Und wenn ich noch ergänzen kann, die Herausforderung ist natürlich in diesem Fall die Nachhaltigkeit, diese Fragestellung im Blick zu behalten, weiterzuentwickeln, auch in der überinstitutionellen Zusammenarbeit weiterzuentwickeln. Aber natürlich auch Nachhaltigkeit, muss man leider so sagen, im Rahmen von Daten und Infrastruktur.
Was heißt das?
Dass wir die Daten, die wir erhoben haben, nicht nur sichern, das ist an der Herzog-August-Bibliothek, glaube ich, unbenommen, dass wir das tun und dass wir da Expertise haben, aber mit diesen Daten auch weitere Fragestellungen entwickelt werden. Nicht unbedingt nur von uns, die Daten sind frei zugänglich, das können auch sehr, sehr gerne auswärtige ForscherInnen tun, aber diese Daten sind so spannend und damit sollte man weiterarbeiten.
Mythen und Gerüchte.
Die zweite Förderphase ist nun beendet. Ich habe aber gehört, dass es bei MWW trotzdem weitergeht. Stimmt das? Und was bedeutet das konkret?
Ja, also unbedingt geht es weiter. Es war klar, dass eine projektbezogene Bundesförderung nur 10 Jahre dauern darf. Länger kann der Bund projektorientiert nicht fördern und dass die Projektwahrnehmenden möglichst etwas entwickeln sollen, was die Fortdauer dieser Projektarbeit angeht. Das haben wir getan. Also die drei Häuser haben einen Kooperationsvertrag geschlossen und auf der Grundlage dieses Vertrages und mit Hilfe der Länder geht es an allen drei Standorten erstmal in einem kleineren, aber in einem gesicherten Rahmen weiter. Marbach hostet den virtuellen Forschungsraum. Weimar wird die Perspektive der Sommerschulen fortführen und die Herzog-August-Bibliothek macht die ZFDG. Jenseits von diesen drei durch die Institutionen und ihre Förderer, die Länder, gesicherten Perspektiven, soll es weitergehen in der Entwicklung von Forschungsperspektiven.
Ach so. Aha.
Wir haben jetzt Anträge zu Krieg und Sammlung eingereicht. Die sind also bei verschiedenen Geldgebern, die sind in der Evaluation und darüber hinaus sind wir dabei, eine Projektidee zu entwickeln im Rahmen der Friedens- und Konfliktforschung. Liebe Hörer und Hörerinnen, Sie sehen, wir sind sozusagen, versuchen unsere Sammlungsforschung mit den gerade gegebenen Herausforderungen unserer Zeit natürlich auch zu verbinden und sind in unsere Sammlungen gegangen und haben gefragt, was haben wir eigentlich zu Krieg und was haben wir eigentlich zu Frieden und sind wiedergekommen und haben gesagt, wir haben sehr viel dazu. Und in dieser Perspektive entwickeln, wie möchten wir weiter Projekte entwickeln. Jenseits dieser sozusagen eingereichten Anträge und der Bearbeitung von Anträgen im Kontext von Krieg und Sammlung und Friedens- und Konfliktforschung sind wir mit einer Projektidee, nämlich über die Erschließung und Beforschung von Fürstinnenbibliothek, schon einen ganz großen Schritt weiter. Und da Karen daran auch stark beteiligt war, würde ich das jetzt gerne an Sie übergeben, da weiter zu berichten.
Sehr, sehr gerne. Wir haben ja im Rahmen unserer MWW-Fallstudie Weltwissen, das kosmopolitische Sammlungsinteresse des frühneuzeitlichen Adels, 4 Fürstinnenbibliotheken des 18. Jahrhunderts rekonstruiert, die an der Herzog-August-Bibliothek vorhanden sind. Aber da stellt sich natürlich wahnsinnig große weitere Anschlussfragen. Sind diese Fürstinnen Sonderfälle? Sind sie exzeptionell? Oder gab es im 18. Jahrhundert im Rahmen der weiblichen Lektüre so etwas wie einen literarischen Kanon, den wir nachweisen können? Wie sieht es mit Familienverbünden aus? Können wir da gemeinsame Lektüreinteressen nachweisen? Sprachverteilung der Lektüre? Diese ganzen Fragestellungen würden wir gerne im Rahmen eines Langfristvorhabens bearbeiten, und zwar am gesamten Korpus der noch nachweisbaren Fürstinnenbibliotheken des 18. Jahrhunderts des deutschsprachigen Raumes. Und das sind mindestens 100 Fürstinnenbibliotheken, wie wir herausgefunden haben, was natürlich ein sehr, sehr großer, sehr, sehr großes Korpus ist, das wir hoffen, diesem Wolfenbüttler-Korpus hinzufügen zu können, um eben diese übergreifende Fragestellung beantworten zu können. Was wünscht ihr euch für die Zukunft von MWW?
Ja, da kann ich nochmal an die Frage, die wir vorhin schon diskutiert haben, an die Perspektiven anschließen. Natürlich wünsche ich, dass das Großprojekt, das DFG-Langfristvorhaben der Fürstinnenbibliotheken jetzt tatsächlich durchkommt. Und natürlich möchten wir, und ich denke, das bleibt, dass an der Herzog-August-Bibliothek die Sammlungsforschung digital und analog ein sehr großes Thema geworden ist, was sehr stark sich in der Arbeit des Hauses eingenistet hat und jetzt auch von vielen Mitarbeitern, Kollegen und Kolleginnen aufgenommen wurde. Und Sammlungsforschung ist wirklich eine unserer ganz großen, die Beforschung unserer Sammlung ist eine ganz große Aufgabe, die mit diesem durch das BMBF angestoßenen großen Geld quasi möglich ist und eben auch verfangen hat.
Ich stimme dir absolut zu. Ich glaube, es ist keine Frage, ob wir mit der digitalen Sammlungsforschung weiterarbeiten, sondern mit welchen Methoden und welchen Fragestellungen wir weiterarbeiten.
Ja, sicher, diese Fragestellung, das obliegt dann und die Methoden obliegt dann immer auch denjenigen, die es machen, ja. Jüngere Generationen haben ja jetzt im Grunde, darf ich so sagen, haben sozusagen viel mehr Interesse an dem Digitalen und denken ganz anders und sind sehr digital unterwegs. Und das ändert sich, die Fragestellungen, Methoden ändern sich mit den Generationen. Und das ist sehr schön zu beobachten.
Und was natürlich, was ich mir persönlich für die Zukunft von MWW wünsche, MWW gedacht als Netz von Personen, die in diesem Netzwerk zusammengearbeitet haben, dass wir diese Kooperation fortsetzen können. Das tun wir im Moment mit der Herzogin Anna-Amalie-Bibliothek zum Beispiel oder auch dem Trier Center for Digital Humanities, wo eben Kolleginnen arbeiten, die vorher beim MWW waren, dass man wirklich ein deutschlandweites Netz an Kolleginnen hat, die mit diesen Fragen gearbeitet haben, die mit MWW verbunden sind und die einander auch verbunden bleiben.
Das ist ein gutes Stichwort, das Netzwerk der Forscherinnen und Forscher. In MWW haben im Laufe der 10 Jahre so viele Personen gearbeitet, die jetzt sozusagen in festen Stellen an Forschungsinstitutionen, die Bestände haben, angesiedelt sind, sodass wirklich ein irgendwie untergründiges Netz entstanden ist von Personen, die mal zusammengearbeitet haben und
an diese Zusammenarbeit kann man auch immer wieder anknüpfen. Und wir haben uns insofern wirklich extrem gut vernetzt in diesen Jahren. Und wie du sagst, Personen haben sich vernetzt. Nicht nur Institutionen, sondern was bleibt, wird vor allem auch sein, die Vernetzung der Personen. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt.
Ein wichtiger Punkt und ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke euch sehr für das Gespräch.
Danke auch dir.
Ja, herzlichen Dank, Marie.
Und Ihnen, liebe ZuhörerInnen, vielen lieben Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf www.hab.de finden Sie weiterführende Informationen zur HAB und natürlich auch zum Forschungsverbund und den daraus hervorgegangenen Ergebnissen. Den Link dazu gibt es, zusammen mit diversen weiteren, zum Beispiel zur ZFDG, zu unserem Blog, zu unserem Newsletter, zu unserem YouTube-Kanal und so weiter, in den Shownotes. Bis zur nächsten Episode. Hab gehört ist eine Produktion der Herzog-August-Bibliothek. Aufnahme und Postproduktion: Landesmusikakademie Niedersachsen. Redaktion: Marie Adler. Sounddesign: Klingebiel Creative.